Musik.
Hallo und herzlich willkommen bei
Enigma. That's us. Ich bin Chrissy.
Sorry.
Und wir haben einen Podcast.
Und wir stellen uns nicht mehr gegenseitig vor.
Verzeihung, möchtest du mich vorstellen?
Mir gegenüber sitzt Chrissy.
Mir gegenüber sitzt Cory.
Wow. Möchtest du noch den Gegenstand unseres Podcasts vorstellen?
Wir reden über alles.
Was uns so interessiert.
Und Cory recherchiert ganz viel. Und ich höre zu.
Ja, und nur damit hier alle auch beruhigt sind, ich habe auch schon bis Juni nächstes Jahr durchgeplant. Also Staffel 4 steht.
Ja, das sind jetzt mindestens 3 unserer Zuhörer, die sagen, nein!
So lang!
Warum?
Oder, nein, warum machen sie wieder eine Sommerpause?
Ja, hört doch endlich auf. Hey, weißt du, das ist doch...
Da bin ich aber hartnäckig, da bin ich gewillt, nein zu sagen.
Das ist doch genauso wie Hate-Watching, weißt du? Das ist Hate-Listening.
Ich glaube, alle, die uns hören, die lieben uns auch.
Das ist das Schöne am Glauben.
Richtig.
Es muss keinen Wahrheitsgehalt haben.
Ich wollte dich aber dennoch mal fragen, wo ist der Graf eigentlich? Weil den habe ich doch gerade gesehen. Ach, da. Wo der Graf uns hier immer noch so begleitet.
Er grinst uns immer an.
Ist es immer noch so, dass der Sandmann uns überrundet hat? Also die Twilight-Folge?
Der Sandmann ist bei 330.
Wow.
Und das ist auch...
Also wirklich, wie ist das passiert?
Das ist wirklich ein Phänomen.
Leute, wie ist das passiert? Bitte erzählt es uns.
Genau, das ist wirklich ein Phänomen mit dem Sandmann, weil... Genau, der Sandmann aus irgendeinem Grund immer ein paar mehr Views hat, Klicks hat. Views ist falsch. Aber aus irgendeinem Grund ist beim Sandmann immer, okay, da haben wieder 10 Leute das gehört und haben wieder 10 Leute das gehört. Ich weiß nicht, was es ist.
Aber er muss ja in irgendeinem Algorithmus drin sein, dass es den Leuten angezeigt wird.
Ja.
Also ich freue mich sehr, dass das so ist, aber ich möchte trotzdem nochmal die Frage in den Raum werfen, warum?
Die haben alle die Subliminal Message nicht mitbekommen, die da unter der Episode drunter gespielt ist. Weißt du, das war dieser Impuls, der da drunter gesetzt wird, von wegen.
Hört uns weiter.
Hör noch mal diese Folge.
Also, nochmal hallo und herzlich willkommen bei Enigma. Schön, dass ihr uns zuhört.
Ja, genau. Jetzt einmal die Statistiken zur Seite lesen.
Ich habe heute eine ganz spannende Folge dabei.
Und du hast immer eine spannende Folge dabei.
Ich weiß, deswegen war das auch gar nicht sarkastisch gemeint. Sondern mein voller Ernst. Möchtest du noch irgendwo reinhören, bevor ich anfange?
Okay, bezieht sich das wieder auf irgendwelche Folgen oder was?
Nee, im Sinne von Mikrocheck und Technik.
Ach so.
Und Ton.
Nee, da ist ein roter Punkt, da läuft was, da bewegt sich was. Mal gucken, was passiert.
Nicht, dass mein Mikro gleich nichts aufnimmt.
Wenn dein Mikro nichts aufnimmt, dann belügen mich beide Programme hier.
Das wäre gemein, das tun sie nicht.
Glaube ich auch nicht. All in, Risiko.
Gut. Chrissy.
Ja,
was weißt du... Wie sie mich wieder anguckt, schön. Eigentlich müssten wir mal anfangen, doch auch aufzunehmen und euch das zu zeigen. Aber ich glaube, dass du was damit anfangen kannst.
Das sagst du jedes Mal. Und dann bist du eher so, weißt du, wie traurig ich bin, dass ich dich ständig enttäusche?
Nein, du musst es andersrum sehen. Ich werde meinen Glauben an dein Wissen nicht aufgeben.
Was das Schöne am Glauben ist.
Und da wären wir wieder beim Thema. Was übrigens auch zur Folge passt. Denn ich
und wir
heute,
reden über Gott.
Ja, auch.
Und die Welt.
Ja. Ich habe so ein bisschen was Alttestamentarisches dabei.
Ach du meine Güte.
Und zwar so ein Mythos. Und zwar vom Turmbau zu Babel. Da kannst du bestimmt was zu sagen.
Nein.
Kennst du die Geschichte der Geschichte?
Nö.
Ja, dann kann ich da ja mal anfangen zu erzählen, ne? Also, der Turmbau zu Babel ist eine biblische Geschichte, die kurz nach der... Sündflut spielt. Also ich sage das jetzt also unbewusst und bewusst, aber tatsächlich auch, weil ich eher davon ausgehe, dass die Bibel an dieser Stelle kontroverse ist mir auch bewusst, ein fiktiver Text ist. Kannst du ja mal überlegen, ob es rausschneidest oder nicht.
Ich habe gerade überlegt, ob ich dich einfach die Klippe alleine runterfallen lasse.
Nee, du hängst hier mit drin.
Ich sage von mir, ich halte mich dezent zurück, ich werde dazu gar nichts sagen. Aber ich, also rein theoretisch würde ich behaupten, dass Menschen, die uns vielleicht öfter schon gehört haben, meine Haltung zu diversen religiösen Inhalten schon raushören konnten. Und ich die Bibel auch eher als Ansammlung von lehrreichen Texten halte und keine historischen Dokumentationen von Ereignissen.
Ja, für mich ist es halt auch eher der erste Versuch zu erklären, warum die Welt so ist, wie sie ist.
Genau, da die Suche nach dem Warum. Und dann auch, wie gesagt, Handlungsanweisungen, was ja passt zu von wegen bestimmten Regelungen oder Moralvorstellungen und so weiter. Weißt du, dann auch in den Gleichnissen und den ganzen Erzählungen und so, wo du in den meisten Fällen eine Lehre rausziehen könntest.
Ja.
Wenn du es nicht wortwörtlich liest.
Genau.
Den Texte. Das, auf der, dem Standpunkt bin ich auch.
Vielen Dank.
Ja, und plötzlich haben wir gar keine Zuhörer mehr.
Naja, wobei, wenn wir wieder... Ja, also, aber du hast zumindest Thoma von Barbe schon mal gehört.
Ja, definitiv.
So, das ist ja schon mal was. Ja.
Aber das, weißt du, ich habe ja auch Konfirmationsunterricht gehabt. Ich bin ja auch getauft, aber...
Unkonfirmiert?
Ja, ich bin getauft, unkonfirmiert und dann bin ich aus der Themenkirche ausgetreten, nachdem ich Geld gekriegt habe von meinen Verwandten. Nein, ich bin vor ein paar Jahren ja erst ausgetreten. Aber woran ich mich nicht aktiv erinnern kann, dass in der gesamten Zeit wir wirklich intensiv mal mit Bibeltexten gearbeitet haben. Es war immer so ein Wischiwaschi gefühlt. Aber das liegt eventuell auch einfach daran, dass so eine Konfirmation mitten in der Pubertät passiert und mein Gehirn ganz andere Sachen zu tun hatte, als sich zu überlegen, was in der Bibel passiert ist.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich wenig an meinen Konfirmationsunterricht erinnern. Ich habe so eine Übung noch voll krass im Kopf von meinem Pastor damals. Das war aber so eine Vertrauensübung, ne? Mhm. Mit dem, wo du dich halt hinten reinfallen lässt. Mhm. Und er kündigte das halt an und dann ließ er sich auf einmal fallen. Und wir alle so, und dann haben wir ihn versucht aufzufangen. Das war halt ein Riesenkerl, der war auch super schwer. Wir haben ihn im Prinzip sachte zu Boden gleiten lassen, wenn man mal ehrlich ist.
Aber ihr habt ihr seinen Fall gedämmt.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und wir waren halt so überrascht von dem Moment, dass er halt echt so krass viel Vertrauen hat, dass er das ohne Zögern auch gemacht hat.
Mhm.
Das ist eher das, was mir in Erinnerung geblieben ist, tatsächlich, ja, als alles andere. Ich weiß, dass wir mal, und ich weiß, dass man 10-mal in die Kirche gehen musste, das habe ich auch gemacht.
Ja, das weiß ich auch noch, dass man eine bestimmte Anzahl von Kirchenbesuchen abgestempelt haben muss. Also ich musste tatsächlich abstempeln lassen. Musste ich das? Nee, das musste ich noch nicht. Bei mir war Vertrauensbasis noch, das war, glaube ich, später. Nichte oder Neffe, glaube ich, die brauchten wirklich Stempel.
Bei mir war es auch noch auf Vertrauensbasis.
Ja.
Wenn wir gesagt haben, so, wir waren jetzt Sonntag da, dann...
In den meisten Fällen hat der Pastor uns dann ja auch gesehen.
Mhm.
Weil wir dann eins von wenigen Kindern, Jugendlichen da waren.
Ja.
Und dann fällt man auf. Ach, guck mal, da sind die Konfirmanden wieder.
Wobei ich da auf einmal festgestellt habe, also das Klassische ist ja, dass man zu Weihnachten immer ja in die Kirche geht. Da haben wir schon mal drüber, glaube ich, bei der Weihnachtsfolge drüber geredet. Aber ich mag eigentlich den Gottesdienst zum Erntedankfest viel, viel lieber. Also von denen, die ich da mal in dem Jahr mitgemacht habe, das weiß ich noch.
Wenn du mich jetzt fragen würdest, welcher Gottesdienst gefällt dir, dann wird es der sein, an dem ich nicht teilnehmen muss.
Das hast du schön ausgedrückt.
Also es ist wirklich alles nur persönliche Präferenz.
Ja.
Nur für die Leute, die vielleicht angefressen sind von solchen Äußerungen.
Ja, jetzt habe ich ja auch kein Theologiestudium im Hintergrund, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Dennoch ist es ja so, dass, was ich schon noch weiß, vom Aufbau der Bibel zumindest, wenn man ans Alte Testament denkt, das ist ja dann immer dieses, ne,
Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Genau. Mhm. Und ein sehr rachsüchtiger Gott auch. Und im Neuen Testament, wenn da ja auch dann Jesus, im Prinzip ist ja so ein bisschen die Biografie von Jesus, wenn man mal ehrlich ist, ab 30 plus zumindest.
Das ist der gütige Gott.
Genau, der gütige Gott und wo es eher um Vergebung geht.
Der gnädige, gütige Gott. Das war eine Zeit lang immer mein Lieblingsspruch, wenn da Leute angefangen haben, aber der hat auch. Dann habe ich gesagt, wir sind hier nicht im Alten Testament.
Ja.
Wir sind hier nicht bei Auge um Auge.
Die Geschichte der Thoma zu Babel ist aber aus dem Alten Testament.
Das hätte ich tatsächlich da verortet, wenn ich da Lust zu gehabt hätte.
Aber ich finde, es ist auch schon im Prinzip so eine Geschichte, die so ein bisschen, aber in Richtung Neues Testament für mich geht, weil es ja jetzt hier nicht wieder um diese Menschenvernichtung geht, sondern ja, also schon um Bestrafung, aber im Sinne von zumindest leben sie noch alle.
Nett.
App, ne? Also für den Kontext zumindest. Was ich aber ganz spannend fand, was ich jetzt ja in der Recherche da mal gemacht habe, ne, ich gucke hier immer mal hier und mal da, was könnte man jetzt mal so gut machen und auch so ein bisschen über den Tellerrand und mal ein bisschen was anderes, weil wir wollen ja auch nicht immer nur True Crime machen. Und mir war gar nicht bewusst, dass der Turmbau zu Babel im Prinzip nur 9 Zeilen in der Bibel ist.
Ach.
Das ist eine richtig knappe Geschichte.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Die im Prinzip eigentlich nur sagt, es gab ein Volk aus dem Osten, das im Land China sich ansiedelte. dort eine Stadt gebaut hat und in dieser Stadt einen Turm gebaut hat, der bis zum Himmel reichen sollte. Das hat Gott nicht gefallen. Und auf Grundlage dessen hat er die Menschheit, die zu dem Zeitpunkt noch eine Sprache gesprochen hat, aufgeteilt, sodass es mehrere Sprachen gab und die Menschen sich untereinander nicht mehr verstanden haben und deswegen dieser Turmbau nicht beendet werden konnte. Mehr sagt die Geschichte eigentlich gar nicht.
Und der hätte das auch alles viel leichter haben können, ne? Der hätte einfach den Turm kaputt machen können.
Das, ja, das hat er nicht gemacht. Wegen,
ihr habt jetzt andere Sprachen. Warum? Weil ich das so sage.
Genau. Und von der Verortung her ist es so, also wir sind im Prinzip jetzt, also wir hatten die Sintflut und dann die Nachkommen von Noah, nachdem sie dann wieder an Land gegangen sind, wollten diese Stadt und den Turm auch zu Ehren Noahs und Gottes bauen, aber auch schon, um ihre Grenzen auszutesten. Und dann der Gott in dem Alten Testament hat dann halt eher gesagt so, ach, jetzt die schon wieder. Jetzt wollen die schon wieder hier was machen, was die eigentlich nicht machen sollen.
Sitzt er da auf einer Wolke und auf einmal kommt da so einer daher und baut so neben ihm weiter und sagt, ja,
moin. Und das ist tatsächlich im Alten Testament so ein repetitives Motiv, nachdem das Paradies halt verloren gegangen ist, weil ab da im Prinzip der Menschheit, da ging es ja bergab. Wir hatten dann den Brüdermord zwischen Kain und Abel, wir hatten die Sintflut, die im Prinzip ja fast für die ganze Vernichtung der Welt gesorgt hat. Jetzt dann diese babylonische Sprachverwirrung, die ja angeblich ein geflügeltes Wort sein soll, das ist mir nicht so bewusst.
Babylonische Sprachverwirrung?
Ja.
Habe ich nicht bewusst wahrgenommen. Wieso, was soll das ausdrücken? Von wegen, auf einmal sprechen wir nicht mehr dieselbe Sprache, oder wie?
Nee, das ist im Sinne von...
Wie war das jetzt nochmal?
Babylon!
Ja, da sind wir übrigens noch nicht, aber da kommen wir gleich hin, weil wir sind ja eigentlich in Babel.
Ja, stimmt.
So, babylonische Sprachverwirrung. Da wollte ich nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Was? Ich muss nochmal kurz googeln, ich finde es gerade nicht.
Auf die babylonische Sprachverwirrung wird häufig bei der Berichterstattung über die Verwaltung der Europäischen Gemeinschaft Bezug genommen, wo sich aufgrund der sprachlichen Vielfalt mehr Arbeiten und Kosten ergeben.
Ja, also die babylonische Sprachverwirrung an sich ist halt dieses Phänomen, dass halt verschiedene Sprachen entstanden sind, das ist das eine, aber es ist halt auch ein geflügeltes Wort, was eigentlich immer dafür steht, wenn irgendwas schief geht und dann, dann komische Konsequenzen daraus entstehen.
Na, wahrscheinlich aber auch halt mehr Arbeit oder problematischer. Das war die Wikipedia-Seite geflügelte Worte. Liste von andere geflügelte Worte sind Ballaballa, Beam me up, Scotty. Barmherziger Samariter, Baum der Erkenntnis, Bäume sterben aufrecht, bedecke den Himmel, deinen Himmel, Zeus, befiehl du deine Wege, behalten sie ihren Hammer, sie Rüpel, bei ARD und ZDF sitzen sie in der ersten Reihe, das sind alles geflügelte Worte. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Beim ersten Mal, da tut's noch weh. Dann hat man nicht genug gearbeitet.
Ist das auch geflügeltes Wort?
Nein, das ist mein Kommentar dazu. Berlin bleibt doch Berlin. Berliner Republik. Bescheidenheit ist eine Zier. Bessere Hälfte, bestgehasster Mann. Bete und arbeite, betrogener Betrüger, Biedermann und die Brandstifter. Big Brother is watching you, bilde Künstler, rede nicht. Bildung ist Bürgerrecht. Bildung macht frei, bis aufs Blut, bis hierher und nicht weiter, bis in die Puppen. Black is beautiful, Black Power, blaue Blume.
Wofür ist denn blaue Blume?
Die sogenannte blaue Blume findet sich schon vor der Zeit der Romantik. Sie gehört in die Volkssage, in der von einer blauen Wunderblume berichtet wird, die einer zufällig findet und die den Zugang zu verborgenen Schätzen eröffnet. Dann werden da verschiedene Gedichte genannt.
Interesting.
Ja, mega. Weiter geht's.
Wow, und also wie uns Enthusiasmus hier auch aus jeder Pore sprießt bei diesem Thema, ist echt voll krass.
Ja, also, die Sprichwörter, also die geflügelten Wörter finde ich jetzt...
Nee. Also B hat mich nicht überzeugt, muss ich sagen.
Nee, könnte man sich mal Z angucken.
Ja, aber das war jetzt, weiß ich auch nicht. Ich kann jetzt noch nicht mal sagen, das war jetzt wie die babylonische Sprachverwirrung, weil ich finde, das ist ein geflügeltes Wort, was gar nicht passt. Auf jeden Fall ist es so, dass diese babylonische Sprachverwirrung auch ein Symbol für Entzweiung und Zerstreuung ist.
Ja.
Also von Völkern. Was aber Gott eigentlich auch wollte, weil er hat dann schon gesagt, so dann besiedelt aber bitte jetzt auch mal die ganze Erde.
Das können die nur, wenn die getrennt werden.
Sprachlich. Ja, weil sonst würden sie ja immer zusammenklüngeln. Und so mussten sie ja die Leute suchen, die sie verstehen. Und dann haben sie eine Gemeinschaft gegründet und dann sind sie voneinander weggegangen.
Manchmal denke ich, dass Gott echt kein Vertrauen in seine Schöpfung hat. Vielleicht, weil er seine Schöpfung so gut kennt. Okay, lassen wir das. Weiter geht's.
Ja, da hast du jetzt aber geschickt aufgehört. Okay, also, das ist so diese Geschichte. Und ich finde das trotzdem aber ganz spannend, dass man ja trotz, also du kannst ja im Prinzip fast jeden fragen, Turmbau zu Babel, und denkst du so, ja, irgendwie, also gehört zumindest schon mal. Dafür, dass es halt ja nur diese 9 Verse sind. Mhm. Wie gesagt, babylonische Sprachverwirrung, also ist für mich kein geflügeltes Wort, aber
Vielleicht von unseren Hörern jemand dabei, der sagt, ja, das sage ich ständig.
Naja. Ich finde es allerdings ganz spannend, dass es ja so ein bisschen der Versuchsansatz ist, halt zu erklären, woher die verschiedenen Sprachen auf der Welt kommen.
Mhm. So. Womit wir wieder dabei sind, von wegen Dinge erklären wollen.
Ja, genau. Und da könnte man jetzt ja tatsächlich so ein bisschen in zwei Richtungen gehen. Also einmal zu gucken, gibt es denn diesen Turmbau überhaupt wirklich historisch? Kann man den halt wie in irgendetwas festmachen? Und wie sieht es eigentlich mit der Sprachentwicklung überhaupt aus? So, weil wir wissen ja, dass ja vieles
Etymologie
zusammengehört. Und ich finde, deswegen muss ich diesen Funfact hier an der Stelle ja nochmal erzählen, dass es ja eigentlich ein großes Kompliment ist, wenn ja jemand zu dir sagt, you know your shit. Weil das immer bedeutet, dass du ein Experte auf deinem Gebiet bist. Denn
etymologisch.
Danke. Kann man Shit und Science auf den gleichen Wortstamm zurückführen im Germanischen, wo sich dann zum Beispiel beim Deutschen halt das Wort Scheiße draus entwickelt hat.
Mhm.
Und naja, und also Shit und Scheiße, das merkt man ja schon, dass das viel zusammenhängt. Ne? Aber wenn man es halt zurückverfolgt, das finde ich tatsächlich ganz spannend, dass man halt das Wort Science da auch drauf zurückführen kann. Und da das ja halt nun mal für Wissenschaft steht, ist es im Prinzip halt eigentlich so, ne? Also wenn ich zu dir sage, you know your shit in Philosophy, dann ist es ein Kompliment, weil ich dich dann anerkenne, dass du Experte auf deinem Gebiet bist.
Ja, und in dem Zusammenhang ist shit ja auch kein negatives Wort.
Nee.
Wenn jemand sagt, I know my shit oder you know your shit, dann ist es nicht negativ behaftet.
Nee, genau.
Ganz spannend.
Ja. So, historisch gesehen gab es den Turmbau zu Babel. Also, da streiten sich so ein bisschen Geister drüber.
Wie immer.
Wie immer. Also, wo gibt es denn schon mal keine Kontroverse?
Korrekt.
Und vor allen Dingen auch bei uns.
In meinem Herzen.
Da gibt es keine Kontroverse?
Da gibt es keine Kontroverse.
Das ist gut. Ich finde es schön, dass du unseren Podcast so magst, dass es da keine Kontroverse gibt.
Sehr gut.
Habe ich gleich mal drüber gestimmt. Und du hast ja hier gerade eben schon Babylon gesagt.
Ja, habe ich.
Ja, weil da lagst du auch gar nicht so verkehrt mit, obwohl wir jetzt eigentlich die ganze Zeit von Babel reden. Aber es gibt Experten, aber auch da gibt es natürlich wieder Kontroversen drüber, die davon ausgehen, dass wenn die Bibel Babel erwähnt, tatsächlich die zu der damaligen Zeit Weltmacht Babylon meint.
Ah, die hängenden Gärten. Wie war das nochmal?
Vom Babylon.
Vom Babylon.
Oh Gott, jetzt müsste ich die Folge nochmal wissen mit den 8 Weltwundern, die wir da diskutiert haben.
Ja, genau, das war die Weltwunderfolge.
Weißt du, dass ich das übrigens sehr schön finde, dass wir, weil wir jetzt schon in Folge 81 sind, ständig Referenzen zu alten Folgen machen können?
Ja, das stimmt.
Kannst du mal bitte gucken, wie die Folge hieß?
Ich bin dabei.
Ah ja, perfekt.
Haben wir da bei mir.
Ach, gesprochen? Doch, ich weiß, das Bernsteinzimmer. Es war das Bernsteinzimmer, weil das Bernsteinzimmer das 8. Weltwunder sein sollte.
Wie kann ein ganzes Zimmer verloren gehen?
Ja.
Das war die Folge, wie kann ein ganzes Zimmer verloren gehen? Das verschwundene Bernsteinzimmer. Folge 68.
Ja. Und da haben wir im Zuge dessen über die modernen und antiken Weltwunder geredet.
Genau.
So ist es gewesen.
So begab es sich.
Dass wir es doch noch erinnerten.
Dass du es erinnert hast. Das heißt also, dass die Leute, die eine Seite vermutet, dass Babel Babylon ist.
Ja.
Und was vermutet die andere Seite?
Dass Babel sinnbildlich einfach für eine allgemeingültige Stadt geht, die du durch jede beliebige Großstadt zu der damaligen Zeit ersetzen kannst.
Und was gibt es denn etymologisch für Babel? Wo kommt denn das Wort her?
Also man vermutet, dass es sich aus dem hebräischen Wort zum Beispiel angelehnt an Sinnflut, was ich kann ja kein Hebräisch, ne? Mabül, also dieses Bil, dieses von Babel, also dieses Bl hinten, aus dem Hebräischen stammt. So.
Sinnflut.
Ja, und also die gleiche Wortstammgruppe. Die Endsilbe.
Bl. Ja, aber warum nimmt man die?
Frag mich nicht, weil man es kann.
Also ich hätte jetzt gedacht, weißt du, von wegen so, man benutzt Musterstadt. Im Endeffekt, weißt du, das ist so von wegen, jeder weiß, dass Max Mustermann ist der Typ, der immer beispielhaft auf Dingen benutzt wird.
Das stimmt, aber tatsächlich ist es so, dass dieses Bl von Babel hinten auch als Verb benutzt werden kann und das wiederum steht für verwirren.
Ja.
Und wenn wir jetzt hier an die babylonische Sprachverwirrung denken, dann macht es ja Sinn, weil die Menschen wurden ja verwirrt in Bezug auf ihre Sprache.
Also nach dem Motto, die Geschichte von der Verwirrung.
Ja, im Prinzip schon.
Und die Stadt heißt mehr oder weniger nach dem, was da passiert.
Richtig.
Okay.
Mhm. So.
Wenn das, wenn man der Überlegung folgt, dass es halt ein Sinnbild ist.
Genau. das Ding ist ja, wenn ich an den Turmbau zu Babel denke, dann denke ich an so einen, also eigentlich, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen an den schiefen Turm von Pisa, nur in gerade und in größer.
Ich habe die ganze Zeit den Leuchtturm von Alexandria im Kopf.
Aber auch was Rundes, oder?
Ich weiß nicht, ob der rund war, aber ja, eher was Rundes. Ja, was Rundes. Also so ein, wie so ein, so ein Burgturm, also, weißt du?
So ein, ja, so ein Burgturm, so ein Schlossturm von genau, früher.
Genau,
so, ne?
So ein Turm halt.
Also wie so richtig schön europäisch beeinflusst, was das Ganze angeht, ne? Genau.
In ja, Wirklichkeit war es ein Oktometer.
Also tatsächlich hat es eine quadratische Grundfläche. Da gehe ich aber gleich nochmal drauf ein, woher das tatsächlich kommt. Aber Turm ist gar nicht im Sinne von, also muss man eigentlich nur im Sinne sehen von hoch und nicht im Sinne von hoch und rund. Also.
Und es muss ja auch nicht unbedingt, also ist ein Turm immer, hat er immer den gleichen Durchmesser oder die gleiche Fläche?
Also das Problem, was ich habe, wenn wir halt über Turm reden in dem Zusammenhang, ist, dass in meiner Vorstellung halt dieser Burgturm und Leuchtturm so doll drinne ist mit ist rund und hoch und zylindrisch, dass ich da von dieser Grundvorstellung nicht wegkomme.
Ja, weil ich hätte jetzt sonst gedacht, wenn der wirklich so hoch sein muss, dass er Gott erreicht, dann muss die Basis ja wahrscheinlich erstmal gesetzt werden und die Basis ist viel größer von der Fläche her, als der Turm hinterher wirklich ist. Also dass das quasi von so eher läuft. Weil jetzt zum Beispiel, wie gesagt, der Leuchtturm von Alexandria hat ja auch erstmal eine größere Basis und dann ist da drauf, damit es halt fest ist, damit es nicht immer umgeschubst wird.
Ja, und so ist es eigentlich auch gedacht. Also ich gehe gleich nochmal drauf ein, woher, also wo Archäologen denken, dass das herkommt.
Mhm.
Und aber so ist es auch tatsächlich, dass es auch eher terrassenförmig ist.
Ja,
ne?
Genau.
So. Und man muss es auch eher im Zusammenhang mit dem sehen, wie es damals halt war. Also Babylon für die damaligen Verhältnisse war ja schon eine Weltmacht und auch eine Großstadt. Es haben ja ungefähr 200.000 Menschen zu Hochzeiten da gelebt. Man muss sich das aber so vorstellen, also nochmal zur Historie von Babylon. Also wir hatten einmal den Gründer und den König Nimrod, der nach der Sintflut das erste Großreich geschaffen hat, in dem halt die Städte Babel, Erech, Akkad und Kalneh da war in dem Land China. Das ist ja auch in der Bibel erwähnt.
Wir gehen jetzt davon aus, dass eventuell Babel Synonym für Babylon ist.
Ja, genau.
Darf ich mal ganz kurz, Nimrod gibt es ja immer noch als Wort, ne?
Aha.
Im Englischen.
Oh, jetzt lerne ich was Neues.
Das englische Wort Nimrod heißt Idiot.
Ah.
Und ich frage mich gerade, ob
bestimmt
es da auch einen bestimmt Zusammenhang gibt.
Bestimmt.
Was hat denn Nimrod gemacht, dass der jetzt quasi als geflügeltes Wort ein Idiot ist? Ja, hier, also es ist eine andere Übersetzung ist, also im Amerikanischen ist Nimrod ein Idiot und Nimrod, der Name, ist biblische Städtebauer und großer Jäger.
Ja, genau.
Ja.
So, und er war halt so für die ersten Großstädte im Prinzip verantwortlich. Naja, man muss sich das halt so vorstellen, im Prinzip waren das halt alles nur so Haussiedlungen und dann hast du auf einmal da halt so eine riesen Tempelanlage mittendrin.
Ja.
Die natürlich im Verhältnis, wenn du dann nur die ganze Zeit so kleine, piefige Hütten daneben hast, auch sowieso schon völlig überdimensioniert wirkt an der Stelle.
Ich habe jetzt gerade so ein mentales Bild, ich weiß nicht, ob ich das mal gesehen habe, aber auch der Turm zu Babel, dass dieses Terrassenartige, was du meinst, dass die dann auf den einzelnen Ebenen wohnen konnten, leben konnten. Hast du da mal was von gehört?
Nee.
Okay.
Also da habe ich jetzt auch so weiter.
Ich habe so gerade das Gefühl gehabt, dass ich da irgendwie, dass irgendeine Zeichnung mal gemacht wurde und weil das Ding so massiv und groß war, dass man auf den einzelnen Ebenen leben konnte.
Also es gibt ja archäologische Funde. Man weiß ja, also Babylon gab es ja tatsächlich. Und diese Tempelanlage wird halt als Zikkurat bezeichnet.
Ja.
Und die in Babylon ist, hat den Namen Etemenaki. Und die ist tatsächlich so aufgebaut im Prinzip so ein bisschen nach diesem russischen Holzpuppenmodell, ne? Dass du hast eine leichte Erhöhung im Boden, die ist so, sagen wir, rechteckig oder quadratisch, das ist völlig egal, wir gehen jetzt mal vom Rechteck aus. Die ist erstmal am Anfang gar nicht so hoch, das sind erstmal nur so 1-2 Meter.
Mhm.
So, und dann hast du aber die nächste Ebene und die nächste Ebene und die nächste Ebene und dann nochmal die nächste Ebene und ganz oben drauf setzt du dann nochmal einen Tempel.
Mhm.
So. Und im Tempel, da haben natürlich auch Priester und so gearbeitet, das ist ja klar. Oder auch in diesen Tempelanlagen sicherlich auch gelebt zu der damaligen Zeit. Und es gab einen deutschen Forscher, der auch ja, es gibt in Berlin ein Museum, ich vergesse immer welches, wo man aber so archäologische Funde finden kann. Und da hat er ja dieses blaue Tor von Babylon ausgegraben. Das kann man sich da ja noch angucken.
In Berlin?
Ja.
Okay.
Berlin ist eine Reise wert. Guck mal, da haben wir noch ein geflügeltes Wort.
Ja, ich habe mir gedacht, von wegen, warum ist es nicht da, wo es herkommt?
Ja, also Babylon gibt es ja so per se nicht mehr.
Nein,
also
aber die Region ist ja nicht tot.
Nee, das stimmt, aber die Stadt selber, also naja, das ist ja sowieso alles ein bisschen schwierig mit archäologischen Funden. Ich weiß jetzt nicht, ob wir diese Diskussion auch noch aufmachen wollen.
Nee, nachdem wir schon über die Bibel gesprochen haben. Mhm. Okay, lassen wir das bis nächste Mal.
Ja, wir lehnen uns hier viel aus dem Fenster in einige Richtungen gerade.
Ja.
Auf jeden Fall, dieses blaue Tor kann man in Berlin im Museum noch besuchen oder sich angucken. Und
das ist auch,
ist auch schön. Hallo, ich wollte mal Hallo sagen, liebes Tor.
Stell mal vor, das antwortet.
Ja du, wer weiß, ne? Hm. Und das war ein recht imposantes Stadttor für Babylon.
Mhm.
So. Und wenn man dadurch im Prinzip die Stadt betreten hat, hatte man danach einen ganz guten Ausblick auf dieses Zikkurat. Das waren übrigens Tempelanlagen, die waren sehr typisch halt für alle Großstädte, aber weil die halt ja diese Stufenform hatten, also ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so eine Mischung aus Pyramiden und aber auch den Pyramiden von den Mayern, die man ja kannte.
Ich wollte gerade sagen, Aztekentempel und so ist doch auch so, hat doch auch diese Kastenform.
Genau, wobei das da ja tatsächlich alles stufig ineinander geht. So, jetzt muss man sich das eher so ein bisschen wie eine Hochzeitstorte vorstellen. Mhm. Also du hast halt deine eigene Ebene, die ist dann auch fertig gebaut und die ist dann auch mehrere Meter hoch und dann kommt quasi die nächste Ebene, also die nächste Tortenschicht, die ist dann ein bisschen kleiner, aber ist dann halt nur mit einer Treppe miteinander verbunden, bis du ganz oben auf dem Tortenkrönchen dann den Tempel draufgesetzt hast. Genau, und je höher, und da im Prinzip sollte eigentlich die Höhe eine Wertschätzung oder die Lobhuldigung gegenüber Gott sein, weil man Gott nahe sein wollte.
Genau.
So, und jetzt ist ja aber die Auslegung dann tatsächlich, weil Babylon ja so ein, also versucht hat, sich wirklich als Weltmacht zu etablieren, dass es aber deswegen, also weil Babylon am Ende ja zerfallen ist und nicht überleben konnte, dass deswegen quasi das die Strafe war.
Dass sie es übertrieben haben wieder
ja,
mal.
Genau.
Das ist wieder der menschliche Hochmut, der da wieder an den Pranger gestellt wird.
Genau. Und,
denn? Geflügeltes Wort, Hochmut kommt vor dem Fall.
Ich glaube, das geflügelte Wort zieht sich hier durch. Ob das geflügelte Wort auch ein geflügeltes Wort ist?
Stimmt, es fliegt ja so.
Krass. Genau, das hat dann wieder historisch aber gesehen auch einiges dann mit Jerusalem zum Beispiel auch zu tun, weil Babylon mal Jerusalem überfallen hat und dann da die Tempelanlagen zerstört hat und dann ja die Israelis entführt hat und dann hat das mehrere Jahrzehnte gedauert, bis die dann befreit waren. Und dann ist Babylon am Ende ja aber dann doch zugrunde gegangen. Das geht aber tatsächlich so weit. Also ich finde, das sind aber Sachen so hier Nebukadnezar. Warte.
Nebukadnezar.
Ja, der. der war halt auch mal daran beteiligt, dieses Zikkurat, was halt immer wieder dann auch zerstört wurde, weiter aufzubauen. Und das ging auch bis zum Alexander dem Großen. Also so weit lässt sich Babylon ja belegen, dass es existiert hat. Und danach ist es dann völlig zerfallen.
Alexander der Große, auch eine coole Figur, was ich über ihn gelernt habe. Der erinnert mich so ein kleines bisschen, nicht unbedingt in der Gänze, aber so ein kleines bisschen an Artus von seiner Person her.
Nur in echt.
Nur in echt, ja.
Ich habe mich in Alexander den Großen noch nicht so eingelesen.
Ich habe da einen Doku mal zugesehen und ich finde ihn sehr faszinierend als Person, auch was der alles geschafft und erreicht hat.
Das können wir uns ja mal für eine zukünftige Folge merken. Ja, also tatsächlich lässt sich der Turmbau zu Babel schon auf ein historisches Bild zurückführen, was es tatsächlich gab.
Wenn man halt dieser einen Theorie folgt.
Wenn man
dem folgen möchte, was da gesagt wird.
Genau, und man die Geschichte so auslegt, dass mit Babel Babylon auch tatsächlich gemeint ist. Was ich wiederum ganz spannend finde, weil man das eigentlich tut, weil man sagt ja nicht babelische Sprachverwirrung, sondern babylonische Sprachverwirrung. Ich glaube, daher kam auch dein Babylon vorhin.
Ja, wahrscheinlich, weil ich direkt die Verbindung gezogen habe. Aber auch, ich meine, das muss jetzt nicht so sein, aber so kennst du das, wenn Kritik geäußert wird über etwas, dann wird dafür gesorgt, dass man irgendwie den Namen erkennt, ohne den Namen zu nennen, damit man nicht verklagt wird heutzutage und so weiter, dass eventuell der Babylon im Blick war, aber keiner durfte es sagen, weil es ja Babylon ist und dann kommen die und hauen dich, also nennen die es Babel.
Ja.
Und alle so, tongue in cheek. Wir wissen ja alle, wer gemeint ist, ne?
Ja, ja.
Genau, du weißt schon.
Aber eigentlich auch nicht.
Genau.
Das hat ja keiner richtig gesagt.
Genau, und es wäre so, wenn ich irgendwo dann mal schreiben würde, ja, ich hatte mal eine Freundin, die hieß Tori. Und alle so, ja. Oh. Ich kannte eine Stadt, die hieß Babel. So stelle ich mir das vor.
Ja.
Und der Spitzname. Die coolen Kids haben es Babel genannt.
Und jetzt denke ich an die Sprach-App Bubble.
Ja, genau, Bubble.
Ob die sich benannt haben danach? Also ob die da das in Anlehnung gemacht haben?
Da würde ich mich fragen, woher das Wort Bubble kommt.
Ja, also die Frage, ob das halt so von Brabbeln kommt.
Und Babbel, ja, ja, für Babbel.
Genau.
Ja. Und ob spannend. Da Sprachverwirrung ist Babbeln, Brabbeln, könnte da ein Zusammenhang sein. Etymologisch.
Ja.
Ich mag Sprache.
Ich auch. Sprachlich bin ich jetzt aber mit dieser Folge am Ende.
Cool. Wir ziehen daraus, Hochmut kommt vor dem Fall.
Ja.
Wenn babylonische Sprachverwirrung dazu führt, dass man von Scotty hochgebeamt wird.
Bla, bla, bla. War das nicht auch eins davon?
Nee, das war Balla, Balla.
Ach, Balla, Balla.
Balla, Balla.
Balla, Balla.
Abschließendes Wort von mir ist einfach die Tatsache, dass ich das, die Bibel als Werk total spannend fände. Eines Blickes wert und einer Auseinandersetzung wert.
Naja, ich bin halt immer, also was ich tatsächlich ganz spannend finde, sind so Sachen, die, so wie hier halt mit neuen Versen, das ist ja halt gar nicht lang, im ganzen Kontext der Bibel ja nicht.
Überleg mal, wie dick die Bibel ist und wie viel Text da drin ist und da hast du neun Verse.
Und auch im Alten Testament, wo einmal schnell erklärt wird, ja, und deswegen ist es so und deswegen haben wir halt unterschiedliche Sprachen.
Ja.
Und dann fasziniert das aber genau die Menschen so, weil die sich da richtig was drüber vorstellen können und da Bilder im Kopf zu entwickeln, dass das dann der eine Mythos ist, der sich dann auf einmal hält.
Mhm. Ja, und das zum geflügelten Wort halt wird.
Ja.
Dass du dann sagst, von wegen jeder oder viele Leute können mit diesem Begriff eigentlich etwas anfangen, so.
Genau.
Das finde ich auch spannend.
Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Tagging.
Und dann bis in 2 Wochen.
Bye.
Enigma.